Meine Frau und ich, wir freuen uns wieder sehr, hier bei euch zu sein und diesen Gottesdienst mit euch zu feiern. Das tut uns gut, ne? So. Ich sage das jedes Mal, aber ich werde auch nicht aufhören damit. So, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern, tut uns gut. Hier zu sein ist heilsam für uns, ne? So, das ist immer eine besondere Zeit. So. Wir haben euch sehr lieb, das wisst ihr, ne? So. Wollte ich nur noch mal sagen, so. Und das ist ja jetzt wahrscheinlich so die letzte Predigt in diesem Jahr hier von mir zumindest. Das war ein gutes Jahr mit euch. Das war wirklich, hat uns gut getan. Ganz herzliche Grüße auch von der Gemeinde, in der wir im Moment so unterwegs sind, von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Rinteln. So. Genau, da sind wir heute Nachmittag noch. Wir haben noch Adventsfeier um 15 Uhr. Genau. Erst eine Richtung, dann die andere. Aber das machen wir gerne. Vielen Dank für die Geschichte. So, ne, so. Ich habe schon gedacht, eigentlich hätte die Geschichte schon gereicht. So, wenn wir darüber nachdenken würden, würde es uns heute gut gehen damit. Vielen Dank für die Musik, für den Lobpreis. Es ist gut, zusammen Gott anzubeten. Und jetzt komme ich zur Predigt. Wartet ihr eigentlich gerne? Warten kann schon schwierig sein, oder? So, man will ja alles am liebsten jetzt und bekommt oft genug im Leben irgendwie, bitte warten, ne? In der Schlange, jetzt gerade so vor Weihnachten, im Supermarkt, im Wartezimmer beim Arzt, das heißt auch noch so, ne? Wartezimmer, man muss warten. Die Kinder sind ganz gespannt vor der Bescherung am Weihnachtsabend, am Heiligabend. Ich warte in der letzten Zeit öfter an Bahnübergängen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Gerade wenn man es so eilig hat, heller, ne? So, irgendwie geht mir das auch so. Dann gehen in Lübeck irgendwie bei uns die Schranken runter. Oder ich fahre irgendwie über nach Rinteln, über den Berg rein zur Gemeinde. Und da gibt es dann auch irgendwie eine Ecke, wo ein Bahnübergang ist. Und die Schranke ist immer runter, wenn ich komme, gefühlt, ne? Ich habe so die Theorie, dass die sich absprechen, wenn ich komme irgendwie. Dass die dann irgendwie dran drehen. Genau, sowas in der Art. Oder ne, man telefoniert, ne, man hat irgendwie ein Problem, zum Beispiel mit seinem Telefonanbieter, ne, man ruft an, so und hängt in der Telefonwarteschleife. Man hört schöne Musik, zwischendurch die Durchsage, sie werden gleich verbunden, ne, alle Plätze sind belegt, ihr kennt das. Im Internet gibt's sogar einen Clip, da sind Leute in einem Restaurant, ne, ich glaube, ihr wart gestern auch essen, ne, habe ich so gehört, in einem Restaurant. Und die warten ganz lange irgendwie auf ihr Essen. Die haben Essen bestellt, das Essen kommt nicht. Und da waren die so frustriert. Einer hatte ein Handy mit und die haben da beim Pizzaservice angerufen und sich eine Pizza bestellt. Und die haben dann die Pizza geliefert. Genau. Also warten kann echt irgendwie nicht nett sein. In der Kirche gibt's das ja auch, habe ich so gehört, ne? Bei Predigten, die nicht enden wollen. Ne? Kennt ihr vielleicht nicht so? Genau. Da habe ich tatsächlich eine kleine Geschichte gefunden. Ne? So, da ist ein Prediger, ne? so ähnlich wie ich jetzt, ne? Der guckt auf die Uhr und sagt, ich komme jetzt zum Schluss. Ne? So. Und der kleine Junge fragt seine Mutter, was hat das zu bedeuten, dass der Prediger auf die Uhr guckt, ne? Und sagt, ich komme gleich zum Schluss. Die Mutter seufzt einmal tief. Leider gar nichts, mein Kind, leider gar nichts. Warten kann schon echt schwierig sein. Wir können nichts tun, wir haben keine Kontrolle. Und das gilt umso mehr, wenn es jetzt nicht so um Kleinigkeiten des Alltags geht. Das ist auch anstrengend und kann nervig sein. Aber wir alle können wohl Geschichten erzählen vom Warten, vom Sehnen und vom Hoffen. Dass sich ein Problem, mit dem man sich so lange rumärgert, rumschlägt, das irgendwie immer so präsent ist im Alltag, dass sich das endlich auflöst. Ne, dass es verschwindet. Man wartet darauf, dass es weg ist. Ne, so, ihr kennt das vielleicht auch, man wartet so darauf, dass sich endlich das Konto ausgleicht. Ne, das gibt's auch, oder mehr drauf ist auf dem Konto. Man wartet darauf, dass der Streit mit jemandem, den man eigentlich liebt, endlich zu Ende ist. Ne, so, dass es endlich wieder Frieden ist, Versöhnung. Man wartet darauf, und darüber habe ich gerade in diesem Jahr mit Leuten echt so Gespräche geführt. Man wartet darauf, dass das Kind, der Enkel, der Freund endlich seinen Weg ins Leben findet. Ne? Irgendwie den Weg ins Leben findet und ankommt, klarkommt. manchmal gibt es auch Zeiten, dass man wartet darauf, wann wird endlich der Tag für mich kommen? Wann kann ich endlich sagen, heute freue ich mich wirklich wieder am Leben. Die dunklen Wolken sind verzogen, ne, und ich atme tief durch. Wann endlich? Wann? Genau, jetzt habe ich die Folie gar nicht angesagt, das tut mir leid, das ist die erste Folie. So, noch einen weiter. Genau. Könnt ihr gut warten. Im Alten Testament heißt es dazu, wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Psalm 13, Vers 2. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst auch, Mensch, so, ich sehne mich schon so lange in meinem Leben nach Gottes Hilfe. Wann kommt die endlich an einem bestimmten Punkt in meinem Leben an? Wie lange noch muss ich vergeblich warten? Und Gott scheint so selten irgendwie zu antworten. Es gibt in der Weihnachtsgeschichte eine Figur, die leider in der Krippenszene nicht dabei ist. Kein Engel, kein Hirte, keiner der drei Sterndeuter, nicht Maria, nicht Josef. Man würde sagen, eher eine Figur am Rande. Aber über die möchte ich heute Morgen predigen. Und ich lese uns dazu den Predigttext aus Lukas 2, die Verse 25 bis 33. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israel Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es das Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Wie du es mir versprochen hast, habe ich deinen Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird, und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Es ist Simeon, dieser Mann. Lukas, der Erzähler der Weihnachtsgeschichte, baut ihm am Rande der Ereignisse ein Denkmal. Schaut euch Simeon an, im Wartesaal des Lebens. Seine Zeit kommt ein paar Tage nach der Geburt von Jesus, als Josef und Maria mit dem Neugeborenen nach Jerusalem reisen. Sie wollen dort im Tempel Gott für ihr Kind danken. So war es üblich, so wurde es erwartet. Dort treffen sie auf einen alten Mann, auf Simeon. Simeon, der von Herzen ausspricht, was Gott auf dem Herzen hat mit Jesus. Und vielleicht kann er uns mehr oder weniger geduldigen oder vielleicht sogar mehr oder weniger ungeduldigen ein wenig helfen, dieser Simeon, wie es mit dem Warten wirklich ist. Und ich möchte mit uns vier Punkte anschauen, die für uns wertvoll sein können heute Morgen. Der erste Punkt, und das ist die nächste Folie, Simeon im Wartesaal des Lebens, warten auf den Trost Israels. Das Erste, was wir über diesen Mann erfahren, ist, sein Horizont ist weit. Er wartet nicht nur auf das, was er für sich so persönlich erhofft oder für seine Familie, seine Freunde, seinen Betrieb. Sein Blick ist viel weiter. Er wartet auf den Trost Israels. Was ist Trost? Bleiben wir mal bei Trost stehen. Trost braucht ein Mensch, wenn er in einer Situation steckt, die einen so ganz stark Leid erfahren lässt, die einen richtig bedrückt, so sehr bedrückt, dass man innerlich vielleicht daran erstickt. Man kann kaum durchatmen, man ist wie vom Leben abgeschnitten. Trost kommt dann von außen, er hilft innerlich durchzuatmen. Trösten hilft Menschen aufzuatmen, der Druck wird genommen. Trost kann zwischenmenschliche Zuwendung sein. Trost an jemanden, der trauert oder ein anderes seelisches bzw. körperliches Leid trägt, Schmerzen hat, der wird dann getröstet. Trost kann durch Worte kommen, ne? So, Trost kann durch Worte kommen. Trost kann durch Gesten kommen und durch Berührung. Ich erinnere mich an einen Augenblick, so einen ganz schweren Augenblick in einer Gemeinde, wo ich Jugendpastor war. Der Sohn von unserem Seniorpastor war tödlich verunglückt und es war der erste Gottesdienst nach diesem Todesfall. Die Gemeinde war vollkommen aufgelöst, der Pastor und seine Frau waren vollkommen aufgelöst, vollkommen fertig. Ne? So. Ich erinnere mich nicht mehr an die Worte, so, die gemacht wurden. Aber ich weiß, am Ende des Gottesdienstes sind wir einfach alle um das Ehepaar herumgegangen, haben die einfach alle einmal gedrückt, ne? So jeder nacheinander einmal in den Arm genommen. Ne? So. Und das war so heilsam, so tröstlich in diesem Moment, viel mehr als Worte es waren. So. Ich erinnere mich selbst daran, dass ich mal eine Panikattacke hatte, so einen ganz starken Angstzustand. So. Und da hat mich einfach jemand in den Arm genommen. Ne? Und es wurde gut. Ne? So. Und ich wünsche dir heute Morgen über die Worte hinaus, dass Gott hier so stark anwesend ist, dass du seine Gegenwart so stark spürst und fühlst, seinen Trost, dass er dich vielleicht heute Morgen einfach mal in den Arm nimmt und drückt und sagt, hey, ich bin hier, ich weiß um deine Schmerzen, ich weiß um deinen Kummer, um dein Leid und ich tröste dich heute Morgen. Ich nehme dich einmal in den Arm und ziehe dich ganz nah an mein Herz, dass ihr das wirklich so empfindet, über die Worte hinaus, die ich machen kann. Trost bedeutet, dass Schmerz und Traurigkeit des Getrösteten gelindert werden. Er soll spüren, er ist nicht alleine gelassen. Auch das möchte ich dir heute Morgen zusprechen von dem lebendigen Gott. Er sieht dein Leid, er sieht deinen Kummer, deinen Schmerz, mit dem du vielleicht hier bist. Und er will dich trösten. Er will dich wissen lassen, du bist nicht alleine damit. Ich sehe dich, auch wenn Menschen dich übersehen. Das Wort Trost kommt aus dem Althochdeutschen. Das bedeutet treu und bedeutet Festigkeit. Es bedeutet seelischer Halt, Zuversicht und Ermutigung im Leid. Wir haben eben gehört, dass Menschen Trost spenden können. Ich möchte nochmal betonen, dass Gott das tun kann und will auch heute Morgen. Der Heilige Geist will heute Morgen hier dein Trost sein, unser Tröster sein. Gottes Trost führt ins Leben zurück. Das Herz und die Lebenskraft des Menschen werden durch den Trost Gottes gestärkt. Ganzheitlich. Gott tröstet deine Emotionen und deine Gefühle. Gott hilft dir in deiner Lebensführung mit seinem Trost. Und Gott will dich versorgen heute Morgen. Auch das darfst du neu hören, dass Gott Interesse hat an deiner Lebenssituation und dir helfen will. Wir haben das von Simeon hier eben gehört. Gottes Trost hat den Einzelnen im Blick, aber auch das ganze Volk. Simeon wusste, Israel braucht in diesen Zeiten, in denen es damals war, Trost. Und ich habe gedacht, das ist heute genau wieder. Ne? Das Volk Gottes braucht Trost in dieser ganz schwierigen Zeit, die es jetzt im Nahen Osten gibt und im Gazastreifen. Und Simeon wartete auf diesen Trost, dass dieser Trost zu seinem Volk, zu Gottes Volk kommt. Auf den Trost, der aus der Liebe Gottes kommt. Noch einmal, brauchst du heute Morgen Trost? Gott möchte dich heute Morgen trösten. Gott ist heute vor dir, mit dir, an deiner Seite. Und sagt dir, ich will dich trösten, ich kenne dich. Weil ich dich so lieb habe, möchte ich dich trösten. Davon sprach schon der Prophet Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk. Das ist Gottes Versprechen für uns heute Morgen. Das ist Gottes Versprechen für die ganz schlimmen Tage, für sein Volk. Und was das Spannende ist bei Simeon, er ist nicht nur bei sich. Er ist auch ganz stark bei den anderen. Er sieht, was draußen los ist. Er weiß, wie desolat die Verhältnisse in seinem Land sind, wie sehr sich die Menschen nach Trost sehnen und danach, dass es endlich besser wird. Und ich habe gedacht, wenn ich mich am Ende dieses Jahres nach etwas sehne, für unser Land, für diese Welt, dann ist es, dass der Trost Gottes da reinkommt, die Liebe Gottes. In den Nahen Osten, in die Ukraine, in den Jemen, in den Sudan, in den Iran, nach Nigeria, nach Kamerun, überall, wo Krieg und Kriegsgeschrei ist. Dass Menschen getröstet werden, dass Menschen Heil erfahren, dass Frieden wird. Ich sehne mich danach, dass Menschenrechte eingehalten werden, zum Beispiel die Religionsfreiheit, ne? So, dass unsere Brüder und Schwestern im Iran nicht ins Gefängnis geworfen werden, wenn sie in eine Hauskirche gehen. Und dass die Bedrückung in Pakistan zum Beispiel aufhört. Ich sehne mich nach Gerechtigkeit, Freiheit, Glauben und Frieden, wirklich. Für mich, für die kleinen Bezüge meines Lebens, für meine Familie, meine Gemeinde, für meine Freunde, aber ich sehne mich auch danach für die Welt. Und Simeon tat das auch. Und er fragt danach, wann wird es wirklich anders? Wann werden sich wirklich Dinge endlich zum Guten wenden? Für Simeon ging es mehr als um seinen privaten Trost. Simeon fragte nach dem Trost Israels. Wir auch. Gucken wir über unseren Tellerrand hinaus. Ich weiß, dass das manchmal ganz schön anstrengend und schwierig ist. Und das ist das Erste. Unser eigenes Leben ist ja wichtig, ist wertvoll. Gott will uns durch seinen Geist trösten, unbedingt heute. Und trotzdem dürfen wir für die Menschen um uns herum über den Tellerrand gucken und dafür beten, dass ihnen Trost zuteil wird, dass sie getröstet werden. Und jetzt darfst du vielleicht mal einmal so kurz nachdenken, vielleicht innerlich nachspüren, wer in deiner Familie, wer in deinem Freundeskreis, auf deiner Arbeit, in deinem Umfeld, in dieser Stadt, in unserem Land braucht gerade dringend den Trost des lebendigen Gottes. Und dann bete dafür, dass sie getröstet werden, dass Gott ihnen ganz nahe kommt. Wir dürfen für den Trost Gottes in dieser Zeit beten. Das Zweite, das ist die nächste Folie. Simeon im Wartesaal des Lebens, ein ganzes langes Leben. Ich habe mir versucht, das so vorzustellen, wie es war wohl für Simeon, täglich in den Tempel zu gehen und Gott zu fragen, Gott, ist es jetzt soweit? Kommt jetzt der Trost? Kommt der versprochene Retter, der Messias? Sagst du, jetzt endlich, heute, jetzt kommt er? Und immer wieder zu hören müssen, Tag ein, Tag aus, noch nicht jetzt. Und wieder vergeht ein Jahr. Und wieder hört Simeon, noch nicht jetzt. Noch nicht Jahre, Jahrzehnte. Und das Spannende ist, der Simeon hält das durch. Er hat nur diese persönliche Zusage von Gott. Du wirst es noch erleben, du wirst nicht sterben, bevor du es gesehen hast. Und daran hält er wirklich fest, daran hält er sich fest. Er hält sich an Gott fest, an diesem Versprechen. Und er geht in den Tempel, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und immer wieder zu hören, ne? Wie in der Warteschleife, ne? Bei dem Telefonanbieter. Noch nicht, noch nicht. Gibt es Dinge in deinem Leben, auf die du wartest? Ich habe eben mit Annemie darüber geredet, als ich hier aufgeschlagen bin, vor knapp 10 Jahren, habe ich auch auf was gewartet. So. Und Annemie hat mich da drin unterstützt im Warten, ne? Im Gebet. So. Musste ich echt so in den Tagen dran denken, ne? Dass wir beide dafür gebetet haben. Ja, genau. So ist das. Und ganz selten fällt ein Zettel vom Himmel, wo drauf steht, heute in 2 Monaten wird alles gut. Ich habe so einen Zettel noch nicht gekriegt, ihr vielleicht, ich noch nicht. Und es ist schon schwer in manchen Bereichen unseres Lebens, wo man so sehr was erwartet und hofft und wünscht und sehnt, die Hoffnung nicht aufzugeben. Warten, ohne passiv zu sein. Warten dabei, das zu tun, was möglich ist, auf das Entscheidende. Aber können wir dann nur warten? Wir hören von Menschen, die es anders als Simeon nicht ertrugen in der Bibel. Abraham und Sarah zum Beispiel. Die hatten ein Versprechen von Gott, dass sie ein großes Volk werden sollten, dass sie Kinder bekommen sollten. Aber selbst im hohen Alter war noch kein Stammhalter irgendwie unterwegs. Es geschah nichts. Sie warteten und nichts passierte. Und dann nahmen sie die Dinge lieber selbst in die Hand. Sarah schickte ihren Mann zu ihrer Haushaltshilfe. Die wurde so eine Art Leihmutter für Abraham und Sarah. Und wer die Geschichte nachliest in der Bibel, der merkt schnell, am Ende hat sich diese Ungeduld nicht ausgezahlt. Die haben teuer dafür bezahlt. Sie hatten am Ende nur noch mehr Probleme und ganz viel Herzeleid. Das ist der Preis der Ungeduld, den wir bezahlen. Wir hören auf zu warten, wir hören auf zu beten, wir hören auf, Gott die Treue zu halten. Ich weiß, dass das nicht leicht ist, durchzuhalten und dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Ich weiß das. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich habe das durchbuchstabiert. Die einen werfen das Handtuch, die anderen meinen, sie könnten die Dinge nun selbst in die Hand nehmen. Nicht zu Simeon. Simeon hielt durch. Er hielt fest, auch wenn es für ihn echt schwer war. Und er wird sich das immer wieder selbst zugesprochen haben. Gott hat es versprochen. Gott hat es mir versprochen. Ich weiß, dieses Versprechen ist von Gott. Ich werde nicht sterben, bevor ich gesehen habe, worauf ich warte. Ich werde den Messias sehen. Ich werde es erleben. Ich mache dir heute Mut, Vielleicht bist du nah dran, das Handtuch zu schmeißen für dich irgendwie, ne? Das aufzugeben, den Glauben, ein Versprechen, das Gott dir gegeben hat. Halte durch, bleib dran, lass dich von Gott stärken, lass dich von Gott ermutigen und hör auf sein Versprechen. Bleib in dieser Wartehaltung und sei offen für den lebendigen Gott, was er tut. Das war der zweite Punkt. Kommt der dritte und die nächste Folie. Simeon im Wartesaal des Lebens, genau hier formt Gott seinen Charakter. Es heißt von diesem alten Mann, er sei fromm und gottesfürchtig, ne? So. Wenn man das heute jemandem irgendwie zuschreiben würde, dann würden manche Leute schon ein bisschen schäl gucken wahrscheinlich. Gerade so dieses Wort fromm, ne? Aber das hat eine ganz tolle Bedeutung. Fromm genannt wird in der Bibel und das meint, er war eine reife Persönlichkeit, er war weise, er war lebenstüchtig und er wurde geschätzt als eine integre Persönlichkeit, fromm. Ne? So, und wenn jemand das so über mich sagen würde, Christian ist aber ein Frommer, dann würde ich sagen, Dankeschön. Ne? So, danke. Sein Charakter ist geformt worden in dieser Wartezeit. Und wenn jemand gottesfürchtig genannt wurde, meinte das, Gott war für ihn keine bloße Idee. Gott war mehr als nur eine erste Hilfe für besonders schlimme Stunden. Simeon lebte mit dem lebendigen Gott täglich, hörte auf ihn, war mit ihm zusammen, forschte nach seinem Willen, rief ihn an. Und er wusste, Gott ist mit Ehrfurcht und Demut zu begegnen. Und ich stehe in einem rechten, angemessenen Verhältnis zu ihm, wenn ich ihn anbete, wenn ich ihn lobe. Wie wird man ein solcher Mensch? Wie wird man fromm und gottesfürchtig? Hans Mürmann hat mal gesagt so, ein frommer und gottesfürchtiger Mann ist jemand, der mit beiden Beinen auf der Erde steht und seinen Kopf im Himmel hat. Ne? Ich glaube, so ähnlich hat er das ausgedrückt. Ne? So. Das war für mich immer kostbar. Ne? Geerdet und trotzdem ganz stark mit Gott verbunden. So. Wenn man Simeon gefragt hätte, wie bist du so geworden? Wie ist das so geworden in deinem Leben? Dann hätte Simeon wohl gesagt, das Warten hat mich geformt. Mich auf Gott auszurichten, nach Gott auszustrecken, in dieser Erwartungshaltung zu bleiben. Beide Beine auf dem Boden. Nein, keineswegs einverstanden mit dem Zustand der Welt, meiner Kleinen und der Großen da draußen. Ich bin aktiv, wo ich aktiv sein kann und darf und muss, aber ich bin auch täglich ausgestreckt und ich harre auf den lebendigen Gott. Gott, wann wird es endlich soweit sein? Wann kommt der Messias? Ein Theologe macht es so deutlich. Manchmal ist das, was Gott an uns tut, während wir lernen zu warten, wichtiger als das, worauf wir warten. Noch einmal. Manchmal ist das, was Gott an uns tut, während wir lernen zu warten, wichtiger als das, worauf wir warten. Manchmal ist das so, dass Gott gerade an uns arbeitet, uns verändert zum Guten, zum Positiven, unseren Charakter neu formt, wenn wir warten müssen. Arbeitet er an unserem Herzen, an unserem Charakter, an unserem Menschsein. Und er hilft uns, unsere ungesunde Ungeduld zu überwinden, aber er schenkt uns auch eine gesunde Ungeduld, die anpackt, wo es nötig ist, aber auch eine stille Vorfreude, die ausmalt, wie es sein wird, wenn Gott kommt und seine Versprechen wahr werden. Eine Sache, von der ich träume, auf die ich hoffe, auf die ich wirklich ausgerichtet bin, ist, dass es nochmal Erweckung gibt, so dass Gott nochmal wirklich Erneuerung schenkt in meiner Gemeinde, in Rinteln, in der ich dienen darf, in der ich unterwegs sein darf, aber auch in Deutschland, dass die Christen nochmal hier, ja, hier, Amen, so, dass Gott nochmal eine Erneuerung, eine Erfrischung schenkt, so, dass die junge Generation noch mal ganz neu erreicht wird, ne? Dass junge Leute noch mal aufbrechen, so, und das weiterführen, was angefangen hat. Wir sehnen uns danach. Ich hoffe darauf. Das war der dritte Punkt. Einen Punkt habe ich noch. Simeon im Wartesaal des Lebens und eines Tages hält er ein Baby im Arm. Das ist die nächste Folie. Und dann kann man nur staunen. Es kamen ja täglich junge Familien in den Tempel, um für eine glückliche Geburt zu danken, ne? Zu Gott zu kommen, ihm zu danken Und Maria und Josef waren auch nicht äußerlich besonders, ne? Normale Leute wahrscheinlich, ein bisschen schäbiger gekleidet, ein bisschen scheu, ein bisschen verwirrt von dem, was in der heiligen Nacht geschehen war. Aber Simeon geht es durch und durch und er sieht das Baby. Da muss man sich das vorstellen. Mein Warten ist zu Ende, da ist er, da ist er wirklich. Jetzt ist die Warterei am Ende. Jetzt darf ich endlich aufhören zu harren und immer wieder enttäuscht zu werden. Jetzt darf es ein Ende sein. Er ist da, das Licht der Welt, der Heiland, der Wiedergutmacher, der Schuldvergeber, der Friedensbringer, der Ratwisser, der König, der Retter. Der Gott bei uns ist jetzt da, Jesus. Und wir würden jetzt sagen, okay, lieber Simeon, jetzt treten wir mal so ein bisschen emotional auf die Bremse. Was hat sich denn schon geändert? Du hältst ein Kind im Arm. Okay, wer schon mal so ein Neugeborenes auf dem Arm hatte, der kennt dieses Gefühl, ne? Das ist schon klasse. Letztes Jahr haben Freunde von uns ein Baby bekommen und die waren, glaube ich, eine Woche danach waren sie bei uns und ich hatte ein, das kannst du ganz schlecht beschreiben, ne? So, das war schon kostbar. Das ist Freude, die einem die Tränen in die Augen treibt. Da ist was von Glück, da ist was von Hoffnung, da ist was von Versprechen auf die Zukunft. Aber das war's dann schon auch, Simeon, oder? Du wirst sterben, Simeon. Und die Verhältnisse in deinem Land sind morgen keine anderen als gestern. Und Simeon war eben ein alter, frommer Mann, kein Träumer, kein unverbesserlicher Optimist, keiner, der alles einfach mit rosaroter Farbe irgendwie übertüncht hat. Und trotzdem führt Simeons Geschichte mitten in das Geheimnis von Weihnachten hinein, mitten in das Geheimnis des Wartens. Simeon hält ja nicht irgendein Kind im Arm, er hält das Kind im Arm. Simeon weiß auch, die Welt sieht noch nicht wirklich anders aus, aber jetzt ist Jesus da. Was immer wir durchmachen, er ist bei uns. Jesus weiß, was du gerade durchmachst und er ist bei dir, in deiner Trauer, in den schwierigen, anstrengenden Phasen des Lebens. Er ist da. Du bist nicht alleine, wirklich nicht. Und auch wenn uns die Not der Welt schwer auf der Seele liegt, worauf immer wir warten, er wird uns nicht im Stich lassen. Er ist da. Und es ist etwas mit dieser Geburt in die Welt hineingeboren, das nie wieder aus dieser Welt hinaussterben wird. Es ist etwas in dieser Welt, das uns hoffen lässt, Gott wird alles gut machen. Hans-Dieter Hüsch hat es so ausgedrückt, Jesus kommt und alles wird gut. Ja, am Ende alles wird gut. Jesus hat dafür ein Bild gebraucht, das Bild eines Senfkornes, klein, winzig, verletzlich, leicht zu übersehen, aber in die Erde gepflanzt, wird es zu einem großen, starken Baum. Alles muss klein beginnen. Aber mit Jesus ist Gottes großes Versprechen in der Welt. Es wird gut mit deinem Leben. Manchmal kann man das nicht fassen, manchmal kann man das nicht sehen, manchmal kann man das nicht an sich ranlassen. Aber ich darf es dir zusprechen, es wird gut mit deinem Leben. Es wird alles neu in dieser Welt. Und überall, wo Jesus hinkommt und wo sich Menschen ihn anschließen, gibt es dann solche Simeon-Momente. Endlich darf ich in Frieden loslassen. Er ist gekommen und es wird alles gut. Ich wünsche dir, dass du das heute packen kannst für dein Leben. Es wird wirklich gut. Ich komme zum Schluss. Simeon, ich komme wirklich zum Schluss. Also ich verspreche, das ist jetzt also kein leeres Versprechen. Ich bin gleich echt am Ende, wirklich. Simeon darf den Heiland in die Arme nehmen. Er kommt so nah und das ist eine ganz äußerst intime Szene. Der sich ein Leben lang in der Ehrfurcht vor Gott einübte, nimmt Gottes Sohn in den Arm und drückt ihn an sein Herz. Was für ein kostbarer Moment. Da hätte ich gerne Mäuschen gespielt. Und im Advent und zu Weihnachten machen wir uns bewusst, Gott kommt uns ganz nah, greifbar. Wirklich, für uns, für dich und für mich. Wir feiern das heute im Abendmahl. Gott wird ganz klein, ganz nah. Wir dürfen das nachher sogar schmecken und wir dürfen das spüren. Jesus wird Mensch und hat sein Leben für uns gegeben. Und alles, was wir erwarten und alles, was wir erhoffen könnten, ist schon da. Er ist da. Und darum wird es gut, auch wenn wir warten müssen und das Leben nicht leicht ist. Trotzdem dürfen wir wissen, Jesus ist da auch wenn wir manches vielleicht heute noch viel, gerne viel klarer sehen würden. Ne? So, und ich wünsche dir, dass Gott dir im nächsten Jahr über Dinge, die in deinem Leben im Moment vielleicht unklar sind, Klarheit schenkt. Ich bin ja eigentlich kein Lehrer, so, ne? Ich bin Pastor. Trotzdem darf ich euch heute eine Hausaufgabe mitgeben für den Advent, für Weihnachten. Wenn ihr in den nächsten Tagen mal wieder warten müsst, ne? So, wenn das irgendwie auf euch zukommt, könnte beim Supermarkt sein, könnte ich mir gut vorstellen, bei uns sind die Schlangen schon länger. Wenn ihr am Telefon warten müsst, dann könnt ihr eine kleine Glaubensübung machen. Dann sagt ihr, ich habe nicht die Kontrolle. Ich muss nicht das Leid der ganzen Welt auf meinen Schultern tragen. Ich warte. Ich warte auf Gott, auf Jesus, auf den Heiligen Geist. Und dann könnt ihr vielleicht den Menschen in der Schlange vor euch segnen. So einfach sagen, ich weiß nicht, was in seinem Leben gerade vorgibt, aber ich bete, dass Jesus ihm Frieden schenkt, dass er ihm Segen schenkt, dass er ihn erfahren lässt. Das Witzige war, ich kriegte dann eine Facebook-Nachricht von einem aus meiner Gemeinde in Rinteln, der war da wirklich in einer langen Schlange und schrieb dann, er hätte jetzt lange Zeit, um zu beten. Ne? So. Das kann euch durchaus passieren. Ich wünsche uns das. Ich wünsche uns, dass wenn wir auf etwas warten in unserem Leben, auf ein Versprechen Gottes, dass wir nicht loslassen, dass wir dranbleiben. Und dass wir dann aber auch diese Momente erleben, wo Gott sein Versprechen in unserem Leben einlöst. Ne? So. Bei mir war das 1.10.2020. Ne? Ich habe unterschrieben. So. Genau. Daran habe ich gedacht, wirklich. Gott hat sein Versprechen, seine Hilfe eingelöst. Wo immer ihr das braucht, wünsche ich euch das, dass Gott sein Versprechen einlöst, dass Gott euren Charakter, euer Leben formt, auch im Warten und euch segnet. Jetzt mache ich wirklich Schluss, jetzt sage ich Amen. Gott segne euch.